Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Lip Tease, präsentiert von Beate Use TV mit eurer Gabi Gold und einem tollen Gast heute wieder, der, glaube ich, den einen oder anderen richtig freuen wird, weil ich finde, es ist auch mal eine Abwechslung, dass wir heute Ralf König zu Gast haben. Hi Ralf.
Wer sitzt denn hier sonst so? Beate Use TV finde ich ja schon aufregend, das wusste ich jetzt auch nicht, okay. Erklär mir, wo ich hier bin.
Das kann ich sehr gerne machen. Wir haben sehr viele Leute aus der Erotikbranche immer hier sitzen, aber nicht nur. Also wir haben DarstellerInnen, Darsteller, oh Gott, wen denn noch? Wir hatten mal eine Rapperin auch zu Gast, Antifuchs.
Die was mit Erotik zu tun hat?
Gar nichts, aber wir haben mit ihr ein bisschen geredet darüber, wie es ist als Frau in der Rap-Branche und grundsätzlich, wie es aussieht mit Sexismus, ob sie sich als Feministin versteht. Es war ganz spannend und sie hat uns ein bisschen was erzählt, alles, was sie uns erzählen wollte.
Genau.
Und deswegen gibt es immer mal Leute, auch außer DarstellerInnen.
Du sprichst mir jetzt aber nicht die Erotik ab.
Ich spreche dir nicht. Ich wollte gerade sagen, weil jeder, egal was er beruflich macht, hat einen Bezug zu Erotik und zur Sexualität. Okay. Und hier bist du gelandet, Ralf.
Genau.
Ja, genau.
Verdient, würde ich sagen.
Sehr, sehr verdient, weil du bist Comicbuchautor und Comicbuchzeichner.
Ja. Ne?
Würdest du sagen. Und das nicht erst seit gestern.
Ja, ich mache das seit 43 Jahren quasi. Ja. Also gezeichnet habe ich schon als kleines Kind. Das ist ja immer der Werdegang. Man malt halt gerne Donald Ducks irgendwie und dann sagen die Erwachsenen, ah, ist das aber schön gemalt. Mhm. Und dann kommen die Karikaturen in der Schule, dass man den Lehrer halt irgendwie zeichnet und ja. Und dann, aber ich wollte immer was machen mit Comics. Das war so eine Leidenschaft. Und weil ich halt, wir reden jetzt von den 80er Jahren, mein Coming Out dann hatte. Ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen, in so einem kleinen Dorf, so einem katholischen, sehr katholischen Umfeld. Und da war Schwulsein noch so richtig bäh, ne? Mhm. So richtig tabu. Man sprach da nicht drüber, das war abseits der Gesellschaft und so. Und ich fing dann an, meine kleinen und großen Erlebnisse, die ich dann so hatte, zu Comics zu verarbeiten und wusste gar nicht, dass ich da etwas Besonderes tue. Weil, wie gesagt, es war eher ein Jammertal, auch an Informationen damals. Mhm. Ne? Und ich war jemand, der sich darüber lustig machte. Und das war in der Szene, die da damals sich frisch gerade bildete, offenbar etwas sehr Befreiendes.
Ja.
Also, dass da plötzlich einer war, der Witze machte. Das war, ne, so.
Ja.
Das war mir nicht so klar. Ich höre heute immer noch, wie sehr ich vielen Leuten beim Coming Out geholfen hätte, weil ich meinen Geschichten einfach gar keine Probleme irgendwie gewälzt habe oder jedenfalls nicht so oft. Die waren einfach selbst so schwul und fickten rum. Und das brauchten die Jungs damals wohl, so ein Bild. Ne?
Ja, ich glaube, das ist spannend, was dann halt so komplett, ja, also Comics waren ja nicht in der Gesellschaft angekommen. Also Comics ist einfach so ein Mainstream-Medium vielleicht irgendwie auch gewesen. Oder es ist ja immer noch, oder was ist Mainstream überhaupt? Aber es ist halt was etabliert ist und dann bedient sich dieser Comic, den du dann gemacht hast, halt aber einer Subkultur, die eben nicht thematisiert ist. Und diese Kombination wahrscheinlich.
Ja, es gab damals vieles, was noch in der Entwicklung war. Also sowohl von Schwulsein wussten die Deutschen nicht viel, sie wussten aber auch nicht viel von Comics.
Okay, auch nicht.
Comics waren Kinderkram, das war Donald und es war Asterix.
Okay.
So. Und natürlich habe ich das auch geliebt als Kind, diese Sachen. Aber ich machte halt im Jahr 1971... habe ich quasi Amerika entdeckt, das war. Und zwar hat mein Vater hatte Pornos im Schrank, da sind wir schon beim Thema.
Ah, super, siehst du? Geht
hatte
so schnell.
Pornos im Schrank, die habe ich als Elfjähriger entdeckt. Und ich habe die Comics von Robert Crumb entdeckt. Robert Crumb, der Fritz the Cat gezeichnet hat, der große amerikanische Underground-Comic-Zeichner, wo ich zum ersten Mal sah, dass Comics eben nicht unbedingt Kinderkram sein müssen. Die haben da gefickt, die haben gekifft, die haben, keine Ahnung, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich fand das einfach total geil, was da passierte. Und deswegen war sowohl Comics für Erwachsene, wo ich sofort dachte, das will ich auch machen, ich will auch ficken und kiffen. Mit elf, ne? Wir reden jetzt, ich bin elf. Ne? Und halt eben diese Pornos, die da ja gut zu passten, also das hat schon mein Weltbild enorm vergrößert.
Ja, Kam denn das Comiczeichnen vor dem Autor sein? Oder wo willst du sagen, wo
das ist eine interessante Frage. Meine Mutter ist jetzt Mitte 90 und musste die Wohnung da verlassen. Und meine Schwester und ich haben die Wohnung ausgeräumt quasi. Und dabei fiel mir eine Tüte in die Hand, wo meine Mutter meine ganzen Kinderwerke aufbewahrt hat.
Okay.
Und das ist sehr, für mich war das sehr verblüffend, weil ich tatsächlich ganz viel geschrieben habe. Mit einer super exakten Druckschrift habe ich damals schon Geschichten aufgeschrieben. Die habe ich eigentlich nur illustriert. Und es war ganz oft Schweinkram. Also
wirklich?
Das war das war so die griechischen Götter auf dem Berg, alle waren nackt und keine Ahnung so.
Wie es wahrscheinlich war oder ist.
Was meine Mutter sich dabei gedacht hat, irgendwie weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war alles ziemlich, die haben sich gar nicht viel gedacht, meine Eltern, glaube ich. Ich war begabt und habe irgendwie gezeichnet und nackt sein und Erotik war bei uns im Haushalt nicht sehr ungewöhnlich. Mhm. Also da lagen immer so Soft, na Pornos nicht, aber so dieses so Praline und neue Revue und so ich sag mal so Tittenhefte, die lagen so ganz offen bei uns rum, weil mein Vater das gelesen hat. Ich fand immer die Witzseite hinten ganz gut. Die Witze waren sicherlich erbärmlich, aber als Kind fand ich das gut. Und immer wenn mich ein Freund besucht hat oder so aus dem Dorf, dann waren die immer ganz verschämt und also dass da solche Hefte rumlagen.
Ja.
Das war alles sehr katholisch da und dass bei uns im Haushalt solche Hefte offen auf dem Wohnzimmertisch lagen, wo irgendwie dicke Titten zu sehen waren oder so. Das war sehr bizarr, aber für mich war das völlig normal.
Ja, glaubst du, dass es gut ist, so damit umzugehen, so offen damit umzugehen?
Ja, das glaube ich schon. Ja. Also ich glaube überhaupt nicht, dass ich viel Schaden genommen habe. Ganz im Gegenteil, ich würde wahrscheinlich nicht hier sitzen, wenn ich das alles so nicht gehabt hätte. Ich bin schon dankbar, dass mein Vater diese Pornos hatte. Ich meine, natürlich sollte ich das nicht sehen. Die lagen nicht offen rum. Das waren nur so, ne, so. Die waren da in seinem Schrank oder in mehreren Schränken sogar hinter jedem Teller bei einem Porno oder so. Aber ich habe dann, das waren ja Super 8 Pornos. Also so Filmrollen.
Ah.
Du guckst mich ganz, das ist süß,
ja,
du guckst mich ganz
unverständlich
an, aber das war eben das. Das waren Filmrollen, so, die dauerten 5 Minuten oder so und man musste natürlich einen Filmprojektor dafür haben.
Ah, okay, ich habe ein Bild vor Augen jetzt.
Ja, und du hast ein Bild vor Augen.
Jetzt habe ich ein Bild vor Augen.
Und diese Filme kamen meistens aus Dänemark.
Ja.
Ich glaube, in Deutschland durften Pornos gar nicht hergestellt werden zu der Zeit. Ich habe dann natürlich diese Filme, ich wollte sehen, was da passiert. Ich musste Adleraugen gehabt haben als Kind, weil die waren ja winzig klein. Ich habe die aber abgerollt und gegen das Licht gehalten und geguckt, wie der Film ausging. Das ging ja immer gleich aus. Da wurde erst geblasen, dann wurde gefickt, dann wurde gespritzt, dann war der Film zu Ende.
Das hat sich nicht viel verändert, glaube ich, seit damals.
Na doch, ich meine, durch die Video und DVD und Streaming jetzt oder so, da gibt es schon
mehr Diversität.
Das ist nicht alles so abgehakt. Ne?
Ja,
also das war irgendwie 2 Minuten... Die Frau sitzt da, der Typ grinst sie an, dann 2 Minuten blasen, dann 2 Minuten ficken und dann abspritzen und dann war der Film zu Ende. So.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt ein bisschen, man nimmt sich schon ein bisschen mehr Zeit.
In der Regel, ja.
Jedenfalls habe ich damals als Kind natürlich diese Filme dann auch mal richtig sehen wollen.
Ja.
Und da gab es einen Filmprojektor natürlich, mit dem ich aber natürlich überhaupt nicht umgehen konnte. Ich wusste nicht, wenn man diesen Filmstreifen vorne einfädelte in diese Maschine, dann musste man eine Taste drücken.
Mhm.
Und wenn man diese Taste nicht drückte, dann verhedderte sich dieser Film in dieser Maschinerie, was bedeutete, dass der Film verknickte.
Mhm.
Und damit mein Vater nicht sieht, dass ich da dran war, weil der Film verknickt ist, musste ich die dann immer abschneiden, die Filme. Und die wurden immer kürzer. Aber der Vorspann, wo die Frau nackt an der Autobahn steht und trennt irgendwie und das Auto hält, das war dann irgendwann nicht mehr so richtig dabei.
Ja.
Ich hatte immer Schiss, dass mein Vater das merkt. Und dann habe ich das Kruzifix, das da auf der Blümchentapete im Schlafzimmer meiner Eltern hing, das habe ich abgenommen, weil die Tapete ja die Leinwand für den Pornofilm sein sollte.
Was
damit
für ein
hatte sich das mit
Bild.
Gott bei mir auch erledigt.
Das ist so ein nices Bild, das Kruzifix von der Wand zu nehmen,
weil
man.
Das habe ich auch mal gezeichnet, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ich war mir erst ein bisschen komisch beim ersten Mal, den Jesus so abzunehmen.
Ja.
Ich dachte, was passiert jetzt? Aber es passierte gar nichts. Und ich dachte, na gut, also. Ich war auch nie gläubig oder katholisch, damit haben meine Eltern mich auch sehr in Ruhe gelassen.
Ja, das ist gut. Ja, was soll passieren? Das Haus über einen zu sein, stürzen. Aber man lernt halt so ein, in Anführungszeichen so einen Respekt halt vor diesem Symbol. Ne? Also deswegen ist es schon eine Sache,
das abzunehmen. Ja, natürlich gab es Religionsunterricht und Schulmessen und der ganze Kram. Mhm. Aber ich war als Kind schon super skeptisch. Und wenn die mir das als wahr verkaufen wollten, dass Maria zum Himmel gefahren ist und sowas, dann habe ich gedacht, hä, so. Und also da war ich nie empfänglich und ich bin auch jetzt Atheist und habe allerdings in diesen Kinderwerken, die ich gerade erwähnte, da waren so Schulheftchen, so Klatten, so bemalte und beschriebene, da war ganz viel so nackte Jesus am Kreuz und so. Mhm. Ich glaube, ich habe, und ganz viele Frauen, also so nackte Frauen habe ich gezeichnet. Ich glaube, als Kind dachte ich, muss man so.
Ja.
Also ich hatte da gar keinen Geschmack oder keine Meinung zu. Ja. Ich habe das in den Comics gesehen und bei den Pornos und habe das gezeichnet. Und ich glaube, nackte Männer haben sich bei mir eher so indirekt Bahn geschlagen.
Ja.
Da war dann der Jesus am Kreuz, der hatte auch keinen Lindenschuss. So. Ich wollte wohl Pimmel zeichnen.
Ja, das hat sich bis heute nicht geändert wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und dann hast du quasi deine alten, so alte Zeichnungen und so wieder entdeckt und hast dann so dich connected mit dieser Passion dafür irgendwie, dass du offensichtlich ganz gut und gerne zeichnen kannst. Und war das so ein Inspirationsmoment? So hört sich das ein bisschen an. Oder? Also diese alten Sachen.
Ich habe immer gerne gezeichnet.
Ja.
Und deswegen kann ich da gar keinen Anfang nennen oder so. Nee. Da war kein Aha-Erlebnis. Ich habe einfach immer gerne mit Buntstiften irgendwas gemalt und dann diese Donalds. Und ich hatte einen Cousin, da konnte ich den Schnabel von Donald besser zeichnen. Da war ich dann tagelang am Üben, damit ich das besser kann.
Ja.
Und wie das dann so kommt. Ne?
Ja.
Und dann habe ich halt die ersten Comics gemacht bei einem kleinen schwulen Verlag hier in Berlin, beim Rosa-Winkel-Verlag, das war so ein Geheimtipp in der schwulen Szene, die sich damals so langsam bildete.
Mhm.
Und aber auch bei den Studenten. Ich höre heute immer noch, dass meine Comics auf dem WG-Klo lagen. Da lagen sie gut, finde ich.
Ja, ist gar nicht so ein schlechter Ort, oder?
Das waren ja auch damals sehr, sehr derbe und sehr, also ohne sehr viel Eitelkeit runtergekritzelte, lustige Geschichten.
Ja.
So lustig geile Geschichten.
Ja.
Und das war auch bei Heteros neu.
Mhm.
Ja. Also das war neu, es gab ja damals nur diese doofen schwulen Witze. So sehr diskriminierende, blöde Detlef-Witze waren das. Also sagt ja auch nichts. Ne? Also es war immer, der Typ ist immer Detlef und war immer eine Supertunte und dann gab es ganz blöde Pointen, das war ein sehr homophober Humor.
Okay.
Es wurde über Schwule sich lustig gemacht.
Ja.
Und das war der einzige Witz, den es gab. Und dass ich jetzt nun selber schwul bin und mich selber lustig mache, das fanden natürlich auch Hetero-Studenten cool.
Ja.
Weil da konnten sie auch über Schwule lachen, aber hatten die Lizenz zum Lachen.
Ja,
ne, so.
Die Lizenz zum Lachen.
Und daher habe ich da, ohne dass ich das wusste, damals etwas in die Welt gebracht, was offenbar recht nötig war, also dass man das alles nicht so verkrampft sieht und nicht so wissenschaftlich und so, sondern dass man auch einfach schwul sein kann und macht Spaß.
Ja.
Das war eine Message, die vorher so nicht da war.
Ja, und in erster Linie, also wenn du dich zurückerinnerst an den ersten Comic, den du, also gut, es ist ja alles ein fließender Prozess, sagst du ja auch, es fängt ja nicht irgendwo schlagartig an. Aber in erster Linie ist es wahrscheinlich auch ein Verarbeitungsmedium für dich gewesen, diese Comics zu zeichnen, einfach in der Situation, in der du warst. Und wie kam dann die Idee, so ich möchte mit einem Verlag zusammenarbeiten und ich möchte das als Printmedium, ich möchte, dass das andere lesen?
Ich habe eine Schreinerlehre machen müssen in dem Ort dort in Ostwestfalen. Das war natürlich überhaupt nicht meins.
Okay.
Ich habe da 3 Jahre diese Lehre gemacht und dann noch 2 Jahre in diesem Betrieb gearbeitet, das war so eine Holzfabrik. Und dann sagte mir jemand, der auch dort arbeitete, also auch ein Auszubildender, sagte mir, man könne in Düsseldorf Kunst studieren ohne Abitur.
Mhm.
Ich habe nur Hauptschulabschluss. Das hört sich ganz heute ganz fürchterlich dumm an, aber das war völlig normal.
Ja.
Und weil ich in den mathematischen Fächern immer eine Katastrophe war, das konnte ich nie. Und deswegen fiel man damals durch und ich habe nur diesen Hauptschulabschluss. Mit 15 bin ich von der Schule gegangen und dann in diese Schreinerei. Und dann sagte mir dieser Kollege in Düsseldorf, an der Kunstakademie könnte man studieren ohne Abitur. Und da habe ich mich einfach beworben, ganz dumm dreist. Ich habe meine Knollennasen-Comics dahin geschickt und hatte ein unglaubliches Glück. Im Nachhinein weiß ich, dass es, also zu der Zeit damals kam auf 80 Studienplätze an der Kunstakademie kamen 800 Bewerbungen oder so. Mhm. Das heißt, die Professoren, die diese Mappen, die da eingehen, sich angucken, ob man da angenommen wird oder nicht, die müssen vom ersten Augenblick sofort irgendwie einen Kick kriegen. Mhm. Wenn die gucken dann nur kurz mal rein und da muss irgendwas Ungewöhnliches oder irgendwie besonders Interessantes, Gutes sein, damit die darauf überhaupt reagieren. Und das ist mir offenbar gelungen. Ich habe diese Comics dahin geschickt, die passten da überhaupt nicht hin. Die haben mir auch, als ich da eben auch studieren durfte dort, hat man mir die Comics auch erstmal verboten. Also ich durfte erstmal keine zeichnen. Was aber nicht so ungewöhnlich ist, weil die haben die Studenten, die da anfangen und meinen, sie können schon was, denen soll das erstmal ausgetrieben werden. Die sollen von vorne anfangen. Die sollen nicht das, was sie meinen, schon zu können, weitermachen. Von daher ist es jetzt nicht so ungewöhnlich.
Okay.
Aber was ich gemacht habe mit den Sprechblasen, mit den Texten, das passte auch überhaupt nicht in diese Kunstakademie-Welt. Ne? Da wird gemalt, da wird fotografiert, da wird geschmiert und gegipst und gemacht und getan. Aber ich hatte das große Glück, dass die mich genommen haben. Mhm. Und dann habe ich 10 Semester, also 5 Jahre Kunst studieren dürfen. War da absolut falsch.
Warum?
Ich habe mich für Kunst in dem Sinne erst viel später interessiert. Das war noch zu früh für mich.
Okay.
Aber ich habe natürlich diesen ganzen Kunstbetrieb in Düsseldorf, das ist ja so ein altehrwürdiges Haus, die Kunstakademie dort. Und neben mir war Josef Beuys mit seiner Klasse. Und Josef Beuys hat auch das durchgesetzt, dass man kein Abitur braucht, um Kunst studieren zu können. Und da habe ich halt einfach so eine ganz fremde Welt für mich kennengelernt. Aber was wichtig war, ich bekam BAföG, ich bekam Geld und ich konnte meine Comics machen.
Ja.
So, ich habe die natürlich weitergemacht. Ja. Und in der Zeit habe ich meine ersten Comic-Heftchen gezeichnet.
Okay.
Du musst mich mal derbe unterbrechen, weil mein Ex-Freund sagte immer, ich soll den Interviewer auch mal eine Frage stellen lassen, weil ich komme. Ich komme mir so ins Schwafeln.
Aber ich finde das so interessant. Ja, ich habe da gar nicht das
dann Gefühl. Schweig, dann erzähle ich was.
Ich kann mich ja bemerken, wenn ich eine anklopfe oder so.
Und da habe ich eben bei diesem Verlag Rosa Winkel die ersten Heftchen gemacht. Die hießen auch ganz frech Schwul-Comics. Also da war kein Missverständnis möglich.
Ja.
Und es war von daher auch damals für einige Leute schon komisch, in einen Buchladen zu gehen und sagen, ich hätte gern ein Buch bestellt oder ein Comic bestellt. Ja, wie heißt das Buch denn? Das heißt Schwul-Comics. Also das war auch schon so ein Coming-Out-Kick. Ne?
Ja,
so.
Voll.
Aber das habe ich alles überhaupt nicht bedacht. Ne? Ich habe einfach gezeichnet. Ich wollte einfach coole Comics zeichnen. Intuitiv. Das will ich heute auch immer noch.
War es schwer, einen Verlag zu finden, der das mit dir umsetzt?
Nein, das war, ich hatte erst ein so ein alternatives, schwules Magazin, das hieß Rosa Flieder, das wurde in Nürnberg gedruckt. Die haben alles gedruckt, was man denen da hinschickte.
Echt?
Und ich mit meinen Witzzeichnungen, die waren sehr schlecht, die Sachen noch, aber die haben das gedruckt. Und dann habe ich dem Rosa Winkel Verlag das geschickt. Und die hatten auch nie Comics gemacht. Und dann, das war so ein ganz kleines Heftchen. 1980 ist das erschienen. So ein Heft von 40 Seiten oder so. Und das hat sich aber ganz gut verkauft. Und ich habe dann erstmal gelernt, wie man besser zeichnet. Und dann 2 Jahre später kam dann der zweite Teil. Und dann ging das Studium zu Ende. Also das Kunststudium hörte auf. Ich musste Geld verdienen. Ich wollte auf keinen Fall zurück in die Schreinerei.
Ja.
Und habe gedacht, komm, bewirb dich bei größeren Verlagen. Und dann habe ich mich beim Rowohlt Verlag ganz frech beworben. Bei mehreren, Rotbuch Verlag war das und Volksverlag, die diese Underground-Comics auch gemacht haben, die haben alle abgelehnt.
Okay.
Diese coolen Verlage haben alle abgelehnt. Aber Rowohlt, der große Publikumsverlag, der seriöse, die fanden das interessant.
Ach, das ist interessant. Warum?
Und dann haben sie mir gesagt, ich möchte doch mal was zeichnen, was nicht. Ich habe bisher bis dahin nur kurze Geschichten gezeichnet, so für Zeitschriften, so zwei Seiten, mal drei, mal vier. Ich sollte doch mal eine lange Geschichte zeichnen. Und das hatte ich sowieso vor. Und da habe ich das alles, was ich da, ich habe es aber nie geschafft. Man braucht längeren Atem, um eine längere Geschichte zu zeichnen. Das ist nun mal so. Und das habe ich versucht und immer wieder aufgegeben, in die Schublade gesteckt. Und als Rowohlt dann meinte, machen Sie das doch mal, da habe ich alle diese Versuche aus der Schublade rausgeholt und gedacht, die Geschichte ist doch gar nicht so doof. Mhm. Und das war dann der bewegte Mann.
Ah, wow, okay. Okay, genau. Spannend. Und dann ging...
Und dann ging plötzlich irgendwie die Post ab.
Ja?
Ich frage mich, also wir reden jetzt nicht über den Film, sondern
über
den
Comic,
der einige Jahre vorher war.
Ist eingeschlagen.
Und der Film machte dann nochmal einen drauf, aber der Comic hat sich erstaunlich gut verkauft.
Ja.
Hab ich selber nicht mit gerechnet, weil ich dachte, wenn das in Anführungsstrichen nur meine schwulen Leser kaufen, dann könnte das auch ein Flop sein, weil so viele gab es dann noch nicht. Aber das war plötzlich der Stoff, auf den Heteros toll fanden. Und dann habe ich jetzt, und das heute heißt es, ich habe die erste Graphic Novel gezeichnet. Also Graphic Novel bezeichnet Comics eher für Erwachsene, die unabhängig von diesem Seitenzahlenschema, was bei Asterix und so vorliegt, das sind immer 48 Seiten.
Mhm.
48 Seiten. Ich habe eine Geschichte gemacht, die... ich glaube, 130 Seiten hatte. Und da Rowohlt keine Ahnung hatte von Comics, haben die das auch einfach so gedruckt.
Ja.
Um es kurz zu machen, ich hatte sehr viel Glück und habe etwas gemacht, was zur rechten Zeit in der Luft lag.
Ja. Kannst du dir erklären, warum diese Underground-Verlage dann irgendwie sagen, nee, aber so ein seriöser Verlag, der irgendwie sagt, ja, es geht um...
Also das war denen zu schwul.
Den Underground verlegen?
Ja. Also der Volksverlag hat mit so, die haben sich alle in den Arsch getreten nachher. Selber.
Ja, das ist das beste Gefühl überhaupt.
Die waren richtig
dann, ne?
angepisst.
Mhm.
Aber ich habe die Absagen damals, ich habe die auch aufgesammelt noch und in so einem Sammelband über mich, wo es so ein bisschen um meine Karriere ging, da habe ich die auch abgedruckt und so zu. Also meine Bewerbung, die ganz süß war, auch mit Knollennasen und alles witzig und so, wollte hier das ganz selbstbewusst, das müsst ihr drucken, das wird der Kracher. So habe ich das geschrieben.
Ja.
Ne, so. Und die haben dann gesagt, nee, das wird gar nicht der Kracher, das ist irgendwie zu speziell und sowas.
Okay.
Da war ich schon ein bisschen sehr schadenfroh danach. Das fand ich cool, dass Rowohlt da den Deal gemacht hat. Und ich bin heute noch bei Rowohlt, das ist halt ein super Verlag.
Ja, super cool. Du hast vorhin erwähnt, dass du so gerade schreibst. Das ist mir auch total aufgefallen, oder dass du eine sehr schon früh so eine ganz so eine ganz gerade, ganz ordentliche Schrift hast. Ich habe wirklich überlegt,
da muss ich jetzt aber protestieren.
Musst du protestieren?
Also die Kinderschrift, die ich hatte in diesen Kladden damals,
war nicht
sehr
ordentlich.
Viel sauberer als
mein
Lettering später. Also ich habe mit meiner eigenen Schrift große Probleme. Ich finde es sehr schade, dass damals nicht mal der Verlag gesagt hat, schreiben Sie mal ein bisschen deutlicher, ein bisschen größer oder so. Das haben die nicht gemacht. Und ich erkläre mir das damit, dass damals Handschrift noch etwas sehr viel Normaleres war.
Ja.
Die Handschrift verschwindet heute, weil alle mit Computer schreiben.
Mhm.
So.
Ja.
Und damals waren die Leute noch Handschrift und eine Sauklaue auch irgendwie gewohnt.
Ja.
So. Und das wurde geschluckt. Das ist ganz selten, hörte ich, die Schrift ist aber nicht so schön. Heute finde ich das selber schwierig zu lesen. Und das finde ich schade, weil ich hätte vielleicht noch mehr Leute gekriegt, wenn die Schrift besser gewesen wäre.
Aber es ist auch unterschiedlich. Ich habe zwei Bücher hier auf dem Tisch. Also es ist auch unterschiedlich, wie du schreibst. Und manchmal ist es ein bisschen klarer zu lesen und manchmal nicht. Aber es kommt aber wahrscheinlich drauf an. Okay. Ich habe ein anderes Buch. Hier ist ein bisschen, aber das war da irgendwie total klar. Und ich war so, das sieht aus wie gedruckt. Das sieht irgendwie ganz, ganz, ganz toll aus. Ich habe gestern im Bett noch ein bisschen reingelesen auch und da ist mir aufgefallen, oder ich fand das total, diese Dialoge, also gerade diese Pärchendialoge. Ich bin seit einem Jahr in einer, auch in einer homosexuellen Beziehung und ich glaube, jeder kennt englische Wort, so dieses Nagging, wenn man sich so viel beschwert oder so die ganze Zeit so Punchlines austauscht ein bisschen. Und ich finde, das habe ich total in deinen Comics auch teilweise wieder gesehen. Das fühlt sich sehr nah, es fühlt sich sehr gelebt an. Also man hat das Gefühl, dass du total aus Erfahrung schreibst. Und ich habe mich in dieser Beziehungsdynamik auch wiedergefunden und musste mehrere Male lachen gestern. Und meine Freundin saß neben mir im Bett und da habe ich ihr so ein bisschen erzählt und sie war so, ja, du hast den Eindruck, dass ich immer der bin, der sich beschwert, oder? Und dann haben wir fast so einen Dialog angefangen, wie du ihn halt geschrieben hast. Ja. Also ich fand, es ist sehr authentisch und das ist offensichtlich was, weil es hat mich halt sofort gecatcht.
Ich glaube auch, das ist der Grund, warum das nicht nur Schwule gerne lesen, sondern irgendwie alle, weil so laufen Beziehungsgespräche ab mit dem kleinen Unterschied, dass schwule Männer untereinander vielleicht mit Sekt noch so ein bisschen lockerer irgendwie umgehen, als Heteros das vielleicht oft tun. Und das finden Heteros wieder beneidenswert, sind vielleicht sogar ein bisschen neidisch und lesen es darum auch noch gerne. Ne? So, also so geht's auch. Man kann auch so über Sex reden, ohne dass einer sofort empört oder sich erniedrigt fühlt oder keine Ahnung. Das ist ja auch so ein, diesen kleinen, aber feinen Unterschied schätze ich hoch ein. Weil das anders erkläre ich mir nicht, warum so viele Heteros mein Zeug lesen.
Ja.
Und das mit den Dialogen, das ist schon richtig. Also ich sehe mich tatsächlich mehr als Autor als als Zeichner. Mhm. Ich zeichne das, macht auch Spaß und die Zeichnungen entwickeln sich auch weiter und werden die Nasen werden größer oder runder oder kleiner oder so. So eine Evolution findet da statt. Aber mir war immer der Dialog und die Geschichte wichtiger als die Zeichnung.
Ja. Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielt Erotik und Sexualität in deinen Comics?
Ja, egal, ob ich ein Buch über Shakespeare mache oder über Paulus, den Apostel, oder über, es geht immer um Sex.
Immer
das
darum.
Ist aber überhaupt gar nicht Frage. Das ist vielleicht auch die Folge davon, wenn man als Elfjähriger die Pornos seines Vaters in Frank entdeckt. Ja. Also der Sex war seitdem das Ding in meinem Leben und das hat mich am meisten auch beschäftigt. Und ich habe mich leidenschaftlich verliebt im Leben oft und auch sehr leidenschaftlich unglücklich oft. Und das spiegelt sich alles wieder. Und ich habe ja einmal in den 90ern, Mitte der 90er, habe ich ein bisschen Ärger mal gekriegt. Da habe ich dieses Buch gemacht, Bullenklöten.
Okay.
Da wollte ich so ein bisschen raus aus diesem Rowohlt-Mainstream-Ding, also der bewegte Mann und was danach bei Rowohlt kam, da sah ich durchaus, dass so viele Leute das jetzt lesen, die nicht schwul sind. Und da habe ich mich so, ob es unbewusst war oder nicht, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten mit allzu sexuellen Darstellungen oder Sprüchen oder so. Es kam immer vor, aber war nicht so wichtig. Und ich wollte mal wieder was richtig Versautes zeichnen, wie ich vorher auch gemacht habe. Und da habe ich in einem kleinen schwulen Verlag, der Männerschwarm Verlag war das, ein Buch gemacht, das heißt Bullenklöten. Mhm. Und da verknallt sich meine Hauptfigur Paul in einen spanischen Bauarbeiter. Mhm. Und da habe ich es richtig krachen lassen. Also da gibt es 4 oder 5 Seiten detailliert gezeichnet, wie Paul diesem spanischen Bauarbeiter den Arsch leckt.
Okay.
Und das fanden die Leute super. Das Buch hat sich verkauft wie blöd.
Okay.
Also da wird gepisst, da wird geblasen, da wird geleckt. Ich wollte das zeichnen und hab's gezeichnet. Ja. So, bums. Und dann ging das Buch richtig ab. Und lass mich lügen, 7 Jahre später fand ein Lehrer das in Bayern unter der Schulbank eines der Schüler dort.
Mhm.
Und da gab es einen Skandal und das Bayerische Landesjugendamt hat sich eingeschaltet und hat auf Indizierung gemacht, dass das Buch indiziert wird, dass es also vom Markt genommen wird. Und dann gab es einen Prozess, also kein Prozess, sondern eine Beurteilung bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, die sitzt in Bonn.
Mhm.
Und die fanden das ganz cool. Die sagten, und das fand ich super, dass sie das machten, also die sagten, das ist ein Comic, der richtet sich an Erwachsene.
Mhm.
Das ist auch schwarz-weiß, das interessiert Kinder und Jugendliche gar nicht. die Erklärung fand ich total geil. Und die haben gesagt, das ist Kunst, das wird nicht indiziert. So, aber der Skandal, der da drumherum war, war, dass ein Staatsanwalt in Meiningen Polizisten im ganzen Land losschickte, um Comics zu beschlagnahmen. Nicht nur meine. Mein Comic war der Stein des Anstoßes.
Ja.
Die wurden da aufmerksam auf Comics. Die haben auch Walter Mörs Die haben nicht indiziert, sondern mhm. beschlagnahmt. Die haben Polizisten in die Buchläden geschickt und haben die Polizisten haben die Buchhändler eingeschüchtert, dass sie diese Bücher jetzt mitnehmen, dass sie die nicht mehr verkaufen können. Also es war ein Riesending in allen Medien, war aber eher als Provinzposse.
Ja.
Also die waren alle Blätter waren auf der Seite der Comiczeichner und der ja. Künstler und der Verlage. Da ist ein ganzer Verlag dann pleite gegangen an der Nummer, weil die ganze Software mit beschlagnahmen, ja. haben die ganzen Computer, haben die aus dem Laden geholt und so. Das war total irre. Aber wie gesagt, die Bundesprüfstelle hat dann entschieden, es ist Kunst und darf gemacht werden.
Ja.
Da hätte ich auch ein Problem gehabt, wenn die mir gesagt hätten, ich darf keine Schwänze mehr zeichnen, dann ja. wüsste ich nicht,
was ich machen sollte.
Was ich tun würde, hätte ich mir wahrscheinlich ausländische Verlage,
ja.
Spanien oder so, keine Ahnung.
Aber hatte das denn einen Einfluss auf die Beschlagnahmung? Also wurde das dann gestoppt, als dann klar war, das wird nicht
Ja, das war dann vom Tisch und
okay.
ich fühlte mich dann frei, alles zeichnen zu können, was ich über wollte. Hab dann irgendwann Science-Fiction gezeichnet, da kommen so behaarte Männer auf einem fremden Planeten vor, die haben drei Riesenschwänze, aber kein Skandal mehr. Ich wollte so gerne nochmal einen Skandal, aber das interessiert heute keinen.
Ja.
Skandal ist eher Gott, ne? Also ich habe mich ein paar Jahre mit Gott beschäftigt und mit Islam und aber auch mit dem katholischen Scheiß, den ich da mitgekriegt habe. Und das war dann zu der Zeit dann eher... Also nicht Beschlagnahmung und so, das nicht, aber es war dann Diskussion, Aufregung, kann man das machen, darf man das machen.
Ja.
Das war schon, da merkte ich so, die Zeiten haben sich geändert, also keiner regt sich mehr über Schwänze auf, aber wenn man mit Jesus kommt und Apostel Paulus, dann ist es dann schwieriger.
Dann verstehen die Leute nicht mehr so viel Spaß. Danke Ralf, bis hierhin, wir gehen mal ganz kurz in eine kleine Pause und dann freue ich mich gleich auf noch eine zweite Hälfte mit dir zu plaudern.
Gerne.
Bis gleich.
Ich hoffe, dann reden wir endlich über Sex.
Ja, gute Idee. Ah, unbedingt dranbleiben.
Immer geht's um meine doofen Comics, über Sex reden.
Bis gleich. So, ihr Lieben, herzlich willkommen in unserer kleinen Werbeunterbrechung. Wie ihr es vielleicht hört, ich bin ein bisschen verschnupft. Berlin ist ekelhaftes Wetter, aber so toll wie der Tim ist, hat er mir hier ein Teechen hingestellt, weil wir euch was ganz Tolles erzählen möchten und das ist auch nicht verschiebbar. Und zwar wollen wir euch erzählen, was Beate Use TV ist, wie toll das ist und was Beate Use TV überhaupt macht, weil... Wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt, Liptis ist präsentiert von Beate Use TV. Das erwähne ich ja an der einen oder anderen Stelle. Aber vielleicht wissen ein paar Leute von euch gar nicht, was das wirklich ist. Deswegen dachten wir uns, stellen wir das euch mal vor. Und zwar ist es nämlich was, wie ich finde, schon ganz schön Besonderes. Es ist erotisches TV. Und zwar linear oder auf Abruf. Es gibt beide Möglichkeiten. Und es ist halt wirklich richtiges Fernsehen mit Serien und Filmen. Also ja, schon ein bisschen was Besonderes, höre ich nicht alle Tage, dass es irgendwie das gibt. Es gibt Formate, die auch eigens für Beate Use TV produziert werden. Zum Beispiel, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, G. Das Magazin. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat. Das ist auf jeden Fall ein Format mit mir und Paulita Pappel, wo wir uns zu verschiedenen Themen der Erotik austauschen und gemeinsam Filme anschauen. Die Filme könnt ihr dann auch mit uns gemeinsam quasi anschauen. Und die sind auch ganz schön sexy, diese Filme. Davon gibt es schon 2 Staffeln. Und ja, würde mich interessieren, wie ihr die so findet. Ist ein ganz besonderes Format. Es gibt aber auch noch andere Formate wie Die Dirndljäger. Das ist auch eine Serie. Oder die Serie Nudes und zensierte Selfies. Oder den allseits beliebten Swinger Club Report. Also auch nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und viele tolle Filme von sehr angesagten Labels. Ansonsten auch Namen, die ihr mit Sicherheit schon eine Menge gehört habt. Wie zum Beispiel Lena Nitro, Egon Kowalski, Julie Love, Conny Dax, Annie Aurora, Zawadi und natürlich Badaboom Gabi Gold. Und diese Filme, die sind halt manchmal mit so richtig ProfidarstellerInnen, aber manchmal auch so mit AmateurdarstellerInnen. Also da ist irgendwie alles wirklich total dabei. Es sind internationale, sowie auch deutsche Produktionen. Ihr kennt ja bestimmt so richtig Hochglanzproduktionen. Die finde ich manchmal ganz geil, aber dann will man vielleicht auch manchmal Produktionen sehen, die so ein bisschen privater in den eigenen 4 Wänden so ein bisschen eher so rüberkommen. Und ihr habt bei Beate-Use TV wirklich alles total dabei. Es gibt super viel Auswahl und viele, viele bunte Möglichkeiten, sich da zu unterhalten und unterhalten zu lassen. Ihr könnt Beate-Use TV empfangen, wenn ihr ein Sky-Abo habt. Und das ist auch ganz egal, welches Sky-Abo oder welches Paket ihr da genau abonniert habt. Sky hat ja so verschiedene Pakete, wo so verschiedene Sachen drin sind. Aber gute Neuigkeit, Beate-Use TV ist immer dabei. Und wenn ihr dann auch mal was verpasst habt vielleicht aus dem linearen Programm, wenn ihr mal einen Film oder eine Folge eurer Lieblingsserie verpasst habt, dann könnt ihr den im Nachhinein noch anschauen, auf Abruf sozusagen, aus so einer Mediathek. Und das geht dann bei Sky Go, das ist die Sky Streaming App unter dem Genre Erotik. Ja, ich würde sagen, das war eine Menge Informationen. Checkt das unbedingt aus. Wie gesagt, was Besonderes. Und ja, jetzt freue ich mich weiter auf das Gespräch mit dem tollen und interessanten Ralf König. So, ihr Lieben, willkommen zurück. Und Ralf will unbedingt noch mit mir über Sex reden, nicht nur über seine doofen Comics. Ich zitiere dich, das habe nicht ich gesagt.
So viel Sex ist in den Comics ja gar nicht drin.
Ich wollte gerade fragen, aber es ist immer Bestandteil von eigentlich jedem Comic.
Also das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt. Wenn ich bin inzwischen 65. Ja. So. Vielleicht werde ich altersmilde, keine Ahnung, sowas merkt man ja selber nicht, aber es gibt schon Stimmen in der schwulen Szene oder von Leuten, die schwul sind, die meine Comics immer gelesen haben, die sich beschweren, es ist ja gar nicht mehr so versaut wie früher. Und das ist aber das ist nichts Bewusstes oder doch, es ist sogar sehr bewusst, weil die Stimmung bei einer Geschichte ist eine andere, wenn ich knollennasenpornografische Sequenzen drin haben oder so. Ich finde es wichtig für mich in so einer Geschichte, die um irgendwas geht, um eine Beziehung, die gerade in der Krise ist oder keine Ahnung. Ich zeichne gerne Sex, aber es muss eine Begründung geben. Es muss irgendwie die Geschichte voranbringen. Irgendwas muss bei dem Sex passieren, das entweder so lustig ist oder so geil oder irgendwie, was die Geschichte voranbringt. Mhm. Verstehst du? Ich habe keine Lust, jetzt 5 oder 10 Seiten zu zeichnen, wo einfach die Männchen nur ficken. Und das hat aber kein. Dann gucke ich lieber ein Porno.
Ja.
Ne, so.
Ja.
Denn es ist ja nicht wirklich geil. Wobei mir oft gesagt wurde, dass Leute sich zu Bullenklöten einen runtergeholt haben. Also diese Arschleck-Szene und dieser ganze Typ, den ich da gezeichnet habe, dieser Spanier, scheint eine Fantasie getriggert zu haben, die auch mit Knollennasen funktioniert.
Ja.
Und ich fand das zwar immer befremdlich, dass man sich auf Knollennasen einen runterholen kann, aber ich glaube, es geht dabei nicht um die Zeichen, um diese Nase oder die Glubschaugen oder die Abstehohren, sondern es geht um die Fantasie dahinter.
Ja.
Dass man so einen Kerl kennenlernt, ist so ein Deal, der Kerl ist ja hetero, und der Schwule will da aber trotzdem ran. Und dann gibt es nachher einen Deal, wenn der Schwule eine Möse leckt, dann darf er auch den Arsch von dem Kerl mal lecken.
Okay.
Weil der Kerl davon ausgeht, dass Paul das nicht macht.
Ja.
Aber der kommt dann mit einer Prostituierten an und Paul soll die Möse lecken, schafft es aber nicht. Und das ist alles hochkomisch und sehr hysterisch. Aber da wird Sex gezeichnet, aber es wird gleichzeitig etwas dabei erzählt. Und das ist wichtig, sonst habe ich keine Lust, Sex zu zeichnen.
Ich verstehe das total. Ich hatte hier mal einen Gast, Tino Hahn, der ist totaler Film-Nerd und hat auch einen Film-Podcast. Und mit dem habe ich über Sexszenen in Filmen geredet. Und wer hat genau dieselben Worte benutzt, die du gerade auch benutzt hast, dass er das total nervig findet. Also, dass er Sexszenen an sich supi findet, wenn die super gemacht sind, aber er ist das total nervig findet, wenn die nur drin sind, just because. Einfach nur so, ohne die Handlung voranzutreiben. Ja. Und genau die Worte hast du gerade genannt.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist halt so.
Denn dann muss man Pornos machen. In Pornos wiederum will ich keine Handlung sehen.
Ja, ja.
Es gab, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber die Pornos, die ich jetzt heute so sehe, haben nicht mehr diesen Handlungsaufbau oder so. Da wird eigentlich, geht es gleich zur Sache, weil das will man ja sehen. Aber die Pornos, die ich so kennengelernt habe früher, das waren richtige Kostümfilme manchmal. Da wurden da irgendwie die Lebensgeschichten von keine Ahnung, Napoleon und Julius Caesar und inszeniert. Und irgendwie wollte ich das nie wissen. Ich wollte einfach sehen, dass da irgendwelche Menschen, die ich vögeln sehen will, dass die vögeln.
Ja. Ich kenne so viele verschiedene Pornos mittlerweile, weil ich halt auch arbeitstechnisch super viel Pornos einfach gucke und gucke, ob die Releases irgendwie eine gute Qualität haben und ob die technisch gehen. Und es gibt wirklich auch, aber auch noch so viel. Ich habe auch letztes Jahr zu Halloween hatten wir von der Firma aus auch ganz viele Erscheinungen. Oder ich kann mich an einen Film besonders erinnern, das war wirklich so ein, das war so ein Horrorfilm mit Sexszenen. Also das war ein Porno, aber es gab super viel Handlung und das auch so mit Monstern und also es ist schon krass, was es noch gibt mit Handlung und dann geht das so, aber es ist schon ein zusammenhängender Porno und du hast höchstens, weiß ich nicht, mal ein paar Minuten ohne sexuelle Aktion, aber da gibt's irgendwie alles. Ja.
Das weiß ich jetzt nicht, gibt ja für jeden was. Ich denke, oft haben die Filmemacher oft auch das Bedürfnis, irgendwas
Künstlerisches
Cooles
noch zu machen.
Künstlerisch würde ich gar nicht mehr sagen, aber irgendwie was Spaß macht, was ein bisschen eine Herausforderung ist.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen langweilig ist, einfach nur draufzuhalten, wenn da gevögelt wird, dann will man vielleicht mal, komm, mach das, ich habe hier eine geile Idee, lass uns doch eine geile Monster oder so. Aber als Konsument muss ich für mich sagen, da spule ich dann gerne vor.
Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, aber es gibt doch Leute, also ich mag das, glaube ich, sehr gerne. Also ich spule dann lieber, ich mag auch mehr so, wie sich Sex anbahnt, zu sehen, visuell, als wirklich aktiv den Akt. Ich brauche so diese Spannung davor und so, und selbst wie die DarstellerInnen danach miteinander sind, finde ich dann auch wieder spannend. Aber dieses, diese Penetration so nah ist mir oft fast zu viel. Das könnte man so auf eine Minute runterkürzen und ich habe mehr das drumrum.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders.
Ja.
Aber,
das ist jeder anders.
Es ist ja nun auch oft schauspielerisch nicht Oscar-reif, was
das
da
stimmt.
So, ne? Und wenn da eine Handlung irgendwie erzählt werden soll und da sind so super blöde Dialoge und,
ja,
und so
stimmt.
Super schlechte Schauspieler, diese Dialoge. Ah, es gibt, oh, toll, das ist, ich mache auch Lesungen, ne, mit meinen Comics.
Ja.
Und ich habe ein Programm zusammen mit dem Comedian Markus Bartsch. Also nicht zu verwechseln mit
Mario.
Markus ist schwul und cool und macht das schon. Und wir sind zu zweit dann auf der Bühne und ich lese meine Comics und er liest aus seinen Texten, die er so schreibt und so. So ein Leseabend ist das eher. Und da habe ich gedacht, komm, wir zeigen den Leuten mal den Anfang eines Pornofilms. Es gab doch mal diesen berühmten Warum liegt denn hier Stroh?
Ja,
ne, so, das war ja der große Lacher irgendwie.
Richtig.
Und da dachte ich, gut, also sowas habe ich im Laufe meiner Pornosammlerei auch in der Schublade. Und da gibt es einen Film, einen deutschen Film, wie der jetzt hieß, weiß ich leider nicht, keine Ahnung, aber der Dialog ist so abgrundtief doof. Da sitzt ein Typ an der Bar und die Frau sitzt auch da. Beide sehen auch schon ein bisschen trümmerig aus. Also das Make-up ist ganz schlecht von der Frau und der Typ ist auch eher so. Die können überhaupt nicht spielen und überhaupt nicht sprechen. Und er sagt irgendwie, Sandra, ich kenne da ein Mädchen, die Claudia, die macht mit den Kerlen ganz versaute Sachen.
Wirklich? Was macht sie denn mit den Kerlen?
Sie ist schamlos und säuisch. sie leckt den Kerl von oben bis unten ab und dann kommt das Perverseste. Sie macht Nasenanal.
Wie bitte? Nasenanal?
Ja, das mit dem Nasenanal ist eine riesengroße Sauerei. Und so geht, weißt du, so. Wir haben uns totgelacht. Also,
ja.
Freunde von mir, ich habe denen das vorgespielt und wir haben echt da gelegen.
Ja.
Das ist so. Ich meine, das, was dann passiert, die machen dann auch Nasenanal-Kanal. Das zeige ich natürlich nicht auf der Bühne, aber der Dialog ist einfach so. Und ist auch, aber der Dialog ist auch so, trotzdem so versaut, dass man das eigentlich mit dem Publikum gar nicht machen kann. Also die sitzen da schon ein bisschen versteinert und wissen gar nicht, was höre ich denn gerade, was sehe ich da gerade. Ne? So. Also wie gesagt, Schauspieler sind Pornodarsteller nicht unbedingt.
Ja, stimmt, da waren wir. Ich war gerade total eingefangen von deiner Performance. Und ich war so, Nasenanal, was ist denn Nasenanal?
Naja,
aber Nase in Arsch.
Ja,
Ja.
Genau, aber warum? Das warum? Ist die nächste Frage.
Ich frage mich, man kann sich bei einigen Sachen fragen, warum. Wenn es Spaß macht, ist das die Antwort. Ich habe mir gerade überlegt, wie liest man bei einer Lesung Comics vor? Machst du das genau so? Weil du, Comics leben ja auch vom Gezeichneten.
So ungefähr. Ja, die Zeichnungen sehen die Leute, ja. Die Bilder werden an die Leinwand und ich mach die Sprechblasen dann.
Ja.
Ja, so ungefähr klingt das. Ich habe da so 3-4 Stimmen drauf und das ist so ein bisschen. Ich war immer auch mal eine Rampensau. Also ich habe früher auch Theater gespielt und solche Sachen. Und, ja. und eben diese vielen Interpretationen meiner Comics in Film oder auch Theater oder so, das ist, klingt nie so, wie ich das mir gedacht habe. Das ist nun mal so. Da ist ein Regisseur und da sind Leute, die es können oder auch nicht, meistens eher nicht. Und da habe ich irgendwann gedacht, ich mache es doch selber. Ja. So, und dann als der Beamer erfunden wurde, ging das ja auch technisch. Und dann habe ich halt mich hingestellt und meine eigenen Geschichten so probehalber und es kam gut an und jetzt ist das Teil meines, ich mache keine Touren, ich sehe mich nicht als Entertainer, aber macht einfach Spaß. Hier in Berlin im BKA-Theater bin ich fest ab und zu mal.
Ach,
und,
cool.
und in Köln natürlich und wenn ich ein neues Buch habe und es eignet sich zum Vorlesen, dann ist das ganz schön.
Ja, du hast vorhin gesagt, dass deine Leser sich manchmal ein bisschen beschweren, dass es nicht mehr so versaut ist wie vorher. Würdest du sagen, du richtest dich schon auch nach diesen Wünschen vielleicht, die du denn bekommst oder machst du da so dein Ding? Also wie handelt man was sich gewünscht wird von der Fangemeinde und das, was man selber halt einfach macht, intuitiv.
Also die wünschen sich gar nichts. Die wünschen sich nicht. Glaube ich, nur, dass ich irgendwie weitermache. Ich bin, und manchmal wünschen sich eben, dass man wieder einen Pimmel zu sehen ist. Ja. Und das habe ich dann beim letzten Buch, das heißt Harter Psychiater, habe ich dann auch eine Geschichte extra gezeichnet, wo dann eben der dicke Pimmel, dann sind sie zufrieden, weißt du? So. Ja.
Also das kann man denen dann schon geben.
Nicht so anspruchsvoll alles. Ich habe, als die Pandemie war, habe ich, genau wie alle anderen, habe ich da gesessen und dachte, was machst du denn jetzt? Ich war in einem Buch dran und dachte, das interessiert jetzt gar keinen mehr. Alles redete nur noch ging nur noch um Corona. Ja. Ne, so. Und alles wurde geschlossen und keine Lesungen mehr. Und ich war genauso verdattert. Ich wohne alleine, ich saß zu Hause und dachte, ich machte so ein paar Cartoons zu dem Thema. Und vorher habe ich das nie gemacht. Ich hab bei Facebook und bei Instagram nicht Comics hochgeladen, weil ich muss Geld verdienen. Und Geld verdiene ich nur, wenn Bücher verkauft werden. Ja. Und ich dachte irgendwie, wie blöd ist das denn, das umsonst ins Internet zu stellen? Aber da habe ich das gemacht, ohne den Geldverdienen-Gedanken, einfach nur, weil Corona, was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Und da habe ich so Cartoons zu dem Thema gemacht und die gingen total durch die Decke.
Ja,
es wurde geteilt ohne Ende. Ich war komischerweise einer der ganz, ganz wenigen, wenn nicht sogar der einzige Comiczeichner oder Cartoonist, die überhaupt mit dem Thema was gemacht haben.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, da habe ich Rowohlt angerufen und gesagt, soll ich nicht hier einfach jeden Tag so einen Comic raushauen? Und das kommt, wenn genug zusammen ist, ist es nachher ein Buch.
Ah.
Und das fanden die super. Ich habe gedacht, die finden das auch doof, weil das kennen ja dann schon alle, da kauft ja keiner mehr das Buch. Im Gegenteil, super Werbung. Und ich habe dann Konrad und Paul, meine beiden Figuren, ins Rennen geschickt, die halt Corona erleben. Paul kann im Frühling,
Also auch
Paul kann im Frühling nicht raus, weil der will vögeln, es ist Frühling und darf nicht.
Ja.
Und das ist natürlich eine Katastrophe und es ist sehr lustig. Und das habe ich gezeichnet. Und da bin ich dann, weil das so schön ist, ich zeichne 4 Bilder, genau wie Peanuts, Snoopy, sind auch 4 Bilder, weißt du so.
Ja.
Hau ich ins Internet und werde noch bejubelt und beklatscht. Und die Leute amüsieren sich in den Kommentarleisten. Und das habe ich jetzt die letzten 3 Jahre gemacht. Und da ist aber, und da kommen wir wieder auf das Thema Sex, da ist natürlich schwierig. Bei Facebook kannst du keinen Schwanz zeichnen.
So, ja.
Da habe ich, also immer wenn ich habe versucht, so Slalom zu fahren, um diese komischen, prüden amerikanischen Regeln rumzukommen. Mhm. Ich hab, also in den Texten passiert sehr viel, so andeutungsweise, ne, so, aber jetzt so richtig ein nacktes Männchen mit einem steifen Schwanz, da wirst du sofort gesperrt oder wirst bestraft, die Reichweite wird dann runtergesetzt, irgendwie, es ist wirklich zum Kotzen. Und das war dann irgendwie spannend, versaute Geschichten zu erzählen, die aber eher im Kopf der Leute abgehen. Ne?
Ja.
So Andeutungen zu machen. Jeder weiß, was gemeint ist, aber ich kann es halt nicht zeichnen. Ne? So.
Ja.
Und das, das habe ich jetzt 3 Jahre lang gemacht. Ich hatte die große Ehre, auch einen Lucky Luke-Comic zeichnen zu dürfen. Also so eine Cowboy-Geschichte. Lucky Luke habe ich geliebt als Kind. Und die Lizenzgeber geben den Zeichnern, also wenigen Zeichnern, das Angebot, zeichne doch mal einen Lucky Luke, wie du Lucky Luke siehst. Und das habe ich dann auch machen dürfen. Das war, bei mir ist es so eine schwule Geschichte von Cowboys und so natürlich.
Ja, man darf sich ja nicht einfach der Figur bedienen, ne? Genau, weil die ja auch,
Aber
das ist cool. Das ist
und jetzt sitze ich hier und will eine lange Geschichte mal wieder machen, so eine richtig lange, die Nibelungen, diese alte deutsche Sage, und das ist ein Epos und bin total in der Krise. Ich sitze jetzt hier lieber am Mikrofon und quatsche irgendwie, als dass ich zu Hause sitze und mich quäle, weil ich habe, glaube ich, verlernt, wie das ist, lange Geschichten zu zeichnen. Ne?
Okay.
Durch diese kurzen Sachen jeden Tag war das so 4 Bilder fertig,
spannend.
4 Bilder fertig. Das war dann auch eine lange Geschichte, aber in so Fortsetzungen. Ne?
Ja.
So eine lange Geschichte, da braucht echt langen Atem, da bin ich etwas entnervt gerade.
Das ist spannend. Das ist ja, das erinnert mich einfach gerade an den Nachteil, den die sozialen Medien halt haben, weil es dieses Schnelllebige ist und weil man sehr, sehr viel Input bekommt in kurzer Zeit und dass das halt einen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit hat. Es hört sich gerade so ähnlich an. So, du bist gewohnt, so kleine Snippets die ganze Zeit rauszuhauen und deswegen und jetzt was?
Nee, ich war sehr konzentriert dabei. Also das war ganz im Gegenteil.
Ja,
ich hatte einen Kreativschub durch Corona.
Ja.
Das hätte ich ohne Corona nicht erlebt. Da bin ich dieser Scheiße wirklich auch dankbar. Ich habe das als eine tolle Zeit erlebt.
Ja.
Wirklich. Um mich rum ging nichts mehr. Alles blieb stehen. Köln war ein Luftkurort.
Mhm.
Also man konnte draußen im Sommer rumlaufen und kaum jemand war auf der Straße. Und alle waren zu Hause und atmeten nicht mehr.
Ja.
Und so. Ich fand das super. Es war für mich wie Urlaub.
Ja.
Ich fand das ganz toll.
Ja. Und jetzt, fehlt aber so ein bisschen der lange Atem, um. Also einfach so eine. So
ja, ich mache die Nibelungen und bei mir sind die Nibelungen natürlich. Du kennst die Geschichte.
Ein bisschen, aber ich müsste mein Gedächtnis auffrischen.
Ja, solltest du. Also Nibelungen, das ist halt aus dem 12. Jahrhundert. Da kommt jetzt wieder ins Kino. Wenn du ins Kino gehst, wie es jetzt gemacht wird, weiß ich nicht. Die Konstantin hat da irgendwas gebastelt. Es ist eine Geschichte von Helden und von Mord und Rache und Blut und so. Und ich will die Geschichte aber ohne Mord und Rache und Blut, sondern mit Arschwick und Blasen. Und
ja, nein.
Also Siegfried und Hagen, die beiden, die sich da töten in der eigentlichen Geschichte.
Ah, das war mit denen, ja.
Also der Siegfried badet in dem Drachen, der erlegten Drachen badet in dem Blut. Das Blut macht ihn unverwundbar, aber
eine Stelle ist frei.
Ein Eichenblatt fällt vom Baum auf seine Schulter und dadurch ist diese Stelle verwundbar.
Ja.
Das weiß sein späterer Mörder und haut ihm dann den Speer in den Rücken.
Genau,
so, das ist die Geschichte. Und die
Kriemhild,
die Frau von Siegfried, die Siegfried sehr liebt, die rächt sich dann.
Mhm.
Also darum geht's. Bei mir ist das mit der Stelle.
Das ist eine andere Stelle, meinst du?
Nee, ist schon die Stelle, aber also Hagen und Siegfried, das ist eine Liebesgeschichte bei mir. Ne?
Ja.
Also die. Und ich will Sex zeichnen. Und das,
da
kommen wir wieder auf das, was ich gerade gesagt habe. Einfach nur Sex zeichnen, ohne dass die Story da weiterkommt.
Ja.
Da fällt mir gerade nicht so viel ein. Ich möchte Sex zeichnen, aber ich will nicht langweilen.
Ja, ich finde es spannend, dass du das verbindest mit so einer alten Sage. Also ich finde, das ist eine schöne. Das ist irgendwie ein schöner Kontrast.
Ich habe die Lysistrata von Aristophanes, die Geschichte von den Frauen, die sich den Männern verweigern, weil die Krieg führen. Die sollen erst Frieden schließen, erst dann gibt es wieder Sex.
Mhm.
Das ist von 300 vor Christus oder so, das habe ich gezeichnet. Und Shakespeare habe ich gezeichnet und die Bibel und so. Also
ja.
Ich habe mich oft durch historische Stoffe gerne angenommen.
Ja.
Und es ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich, dass es schwer ist. Ist nicht das erste Mal, dass ich mich da gequält habe, aber ich hoffe, wenn ich jetzt nach Hause komme, dass ich wieder in die Gänge komme, weil dauert mir jetzt ein bisschen zu lange.
Ja, gibt es Sachen, die du machen kannst, um dich so ein bisschen in die Gänge zu kriegen? Also gibt es irgendwie so Rituale oder keine Ahnung was? Oder?
Nee, ich verbeiß mich leider.
Ja.
Ich bin okay. So einer, der, ich will es jetzt wissen. Und wenn es nicht geht, dann will ich es erst recht wissen. Mhm. Und falsch, man sollte dann erst vielleicht loslassen. Zwei Wochen in den Urlaub fahren oder irgendwie die Seele baumeln lassen, wie man das so nennt. Und dann, aber nun.
Ja.
Vielleicht lerne ich ja noch dazu.
Ja, 65. Ja. Würdest du sagen, die Art und Weise, vielleicht auch der Humor, oder also Humor ist ja auch was sehr, sehr Vielschichtiges und der entwickelt sich ja auch mit sich selber mit. Verändert sich da was in den Jahren? Hat sich da was verändert, so zu deinen ersten Comics und zu den, also auf jeden Fall, die Antwort ist ja, es verändert sich immer was. Aber
mehr in den Zeichnungen, also, die haben sich sehr geändert.
Okay.
Also, da möchte ich manchmal sogar zurück. Also,
ja?
Ja, die Nibelungen, die ich jetzt auf dem Tisch habe, da denke ich mir auch nicht an, es ist so aufwendig, die Hintergründe, die ganzen Bauten und so, braucht man doch gar nicht.
Ja.
Mal die Nasen und ein bisschen drei Striche Hintergrund, das ist dann viel lustiger. Ich muss mich da immer auch wieder bremsen, sonst wird es, ich stehe auf Minimalismus. Es gibt Zeichner, die verehre ich sehr. Peanuts ist zum Beispiel auch minimalistisch. Ne? Dieser runde Kreis, zwei Punkte, ist ja im Grunde ist es ja Punkt, Punkt, Komma, Strich. Ne?
Voll schematisch.
Claire Bretéché, die große Französin, die hat mich sehr beeindruckt in den 80ern. Das ist auch ein ganz reduzierter, schneller Strich. Und das will ich beibehalten. Aber wie gesagt, es gibt so eine Evolution. Wenn man viel zeichnet, dann entwickelt sich die Zeichnung weiter, obwohl man das vielleicht gar nicht so richtig will. Und dann muss, sage ich mir, komm, mach wieder schlichter.
Ja, dass man so zu doll ins Detail geht und dabei lebt es gar
nicht
davon. Und
bei den Erzählungen, also bei den Dialogen, würde ich bei den alten Sachen sagen, viel zu viel Text oft.
Okay.
Also da kürzen ist auch eine Kunst. Das habe ich damals noch nicht so, ich habe immer einfach drauf losgeschrieben, das waren so viel zu volle Sprechblasen. Es macht mehr Spaß zu lesen, wenn der Dialog knapper ist.
Ja. Hast du das Gefühl, es ändert sich was in der Art, wie so gesellschaftlich Humor verstanden wird oder so? Wirst du irgendwie, wird man öfter kritisiert heutzutage als früher oder weniger vielleicht? Oder?
Also davon nehme ich mir nichts an.
Ja.
Weil ich zeichne für meine Leser, die sind, das ist in der Natur der Sache, die sind ungefähr so alt wie ich.
Ja.
Vielleicht 10 Jahre jünger, vielleicht 15 Jahre jünger. Es gibt auch Leute, ganz junge, die das noch lesen, aber es ist wirklich selten, weil Signierstunden kommen ganz selten ganz junge Leute.
Okay.
So, und wenn sie mir das Buch hinschieben, dann mach mal für meine Mutter oder so.
Ja.
Dann bin ich schon froh, dass ich für meine Oma ist. Wir leben jetzt ja in komischen Zeiten, also in sehr empfindlichen Zeiten. Also das mit dem ganzen politischen Korrekten und auch die religiösen Empfindlichkeiten, das hat ja alles angefangen mit diesen Mohammed-Karikaturen. Also sehe ich jedenfalls so, dass da plötzlich nicht mehr jeder Witz erlaubt war. Entschuldigung. Und ich bin ein schwuler Mann, der die schwulen Männer auf dem Fokus hat. Da kommt auch ab und zu mal eine Lesbe vor. So. Aber ich kenne nicht so viele Lesben, deswegen kenne ich mich da auch nicht so aus, wie die miteinander reden.
Jetzt kennst du eine mehr.
Ja, das zum Beispiel. Also meine Lesben sind immer so Kampflesben, wie man so Klischee-Lesben.
Deswegen
so
Vorurteil.
Ja, klar. Die gibt's ja.
Ja, voll.
Das gibt zwar jede Menge. Also,
aber es gibt auch jede Menge, die so aussehen.
Ja, das ist für mich zum Beispiel eine neue Erfahrung.
Ja.
Also in meiner Generation waren Lesben immer mit Kurzhaarschnitt und eher butsch und gar nicht feminin oder so. Ne?
Weil man es lieber nach außen gezeigt hat wahrscheinlich, anstatt das verbal zu thematisieren oder so. Jetzt ist es mir halt freier, zu Leuten zu sagen und zu sagen, hey, ich stehe auf dich, ich stehe auf Frauen.
Ja, so. Genau. Aber das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die ich so unmittelbar gar nicht so mitkriege, weil ich halt in meinem Freundeskreis mich bewege.
Ja.
Und in meiner Generation auch. Ne, so. Und dieses ganze Non-Binär- und Trans-Ding oder so, das kommt in meinen Comics. In meinem letzten Comics habe ich das mal aufgenommen. Da ging es darum, dass diese Figur Konrad, die kriegen Besuch und da ist jemand non-binär und Konrad versteht überhaupt nicht, was das sein soll.
Ist, ne?
Und da gibt es ganz lustige Dialoge darüber, die auch im Internet, als ich diese Comics gepostet habe, viel Aufregung verursachten.
Ja.
Also da war plötzlich Streit auch. Da gab es von zwei schwulen Männern verschiedene Positionen.
Okay.
Der eine sagte, die haben sie nicht alle, das gibt's gar nicht und die sollten alle mal den Arsch voll kriegen. Da bin ich auch dazwischen gegangen. Sowas will ich hier gar nicht. Mhm. Und der andere sagte, wir müssen das tolerieren. Sogar eine Frage zu stellen, ist schon eine Beleidigung und so. Und das will ich auch nicht. Also man sollte schon miteinander reden können über die Dinge. Und das habe ich mit diesem Comic getan. Was ich sagen will, Humor ist heute, wird kritischer beäugt. Man kann sich natürlich viel schneller mal in die Situation bringen, dass man irgendwas gezeichnet oder gesagt hat, was einen richtig Ärger bringt. Da habe ich aber nicht so viel Angst vor, weil ich glaube, ich habe so ein Bauchgefühl, wo irgendwas geschmacklos oder aggressiv gegenüber irgendwen ist. Ich versuche immer, deswegen habe ich das so gemacht in dieser Geschichte, dass Konrad die Fragen, die dummen, die wirklich dummen Fragen, die ich habe, wenn es denn dumme Fragen gibt überhaupt, die habe ich dem Konrad einfach in den Mund gelegt und der fragt dann eben, was heißt denn jetzt non-binär? Und er versucht auch das Richtige zu sagen, aber sagt immer das Falsche. Und so gehe ich daran. Ich bleibe immer bei mir. Also ich würde nie einen Comic machen über eine Transperson, weil ich mich da überhaupt nicht mit auskenne. Die kommen mal vor.
Ja.
Aber ich bin da sehr vorsichtig. Und ich bin auch überhaupt nicht, dass ich denke, ich habe jetzt die Aufgabe, das zu tun. Ich habe angefangen in den 80er Jahren mit schwulen Comics. Ich bin ein schwuler Mann. Ich umgebe, ich kenne niemanden, der non-binär ist oder richtig trans. Oder so. Doch, ich kenne eine Person, die trans ist. Aber das ist für mich nicht so ein Gewicht im Leben, dass ich denke, ich müsste da jetzt Comics drum machen, schon gar nicht aufklären oder so.
Ja.
Das hatte ich sowieso nie vor.
Du zeichnest halt deine Realität.
Genau.
So. Und wenn dich ein Thema tangiert, dann kannst du halt ja auch zeichnen, wie dich das irgendwie tangiert und du Fragen hast und so. Genau. Aber ich glaube, ich finde das grundsätzlich gut, dass wir auch Humor hinterfragen und insgesamt, was darf Humor? Und dann finde ich es aber auch super, wenn wir einfach, in Kommunikation gehen und uns nicht so doll scheuen, jetzt was, also vor allem so ein Thema auf den Tisch zu packen, nur weil wir Angst haben, dann dass wir dann irgendwie ein schlechter Mensch sind. Weil ich glaube, wenn wir darüber reden, dann können wir so ein bisschen, also da kommen wir auf jeden Fall weiter, als wenn jeder für sich sich so zumacht.
Natürlich müssen wir darüber reden, aber die Fronten sind so schnell verhärtet.
Genau.
Da versteht einer den Witz nicht oder wie das gemeint ist und dann gibt es sofort einen Shitstorm und solche Dinge. Ne? Ich habe noch nie einen Shitstorm gehabt, jedenfalls nicht, das kann man nicht Shitstorm nennen, aber ich habe für mich wirklich ein Bauchgefühl, ich bleibe bei mir und bei meiner Sicht auf die Dinge. Ich habe gegen niemanden was, alle sollen machen, was sie wollen und leben, wie sie wollen. Ich gehe nie darauf, jemanden beleidigen zu wollen oder so. Und das macht es meine Art zu erzählen, glaube ich, ganz sympathisch.
Mir ist auch gestern Abend im Bett ist mir auch noch aufgefallen, dass ich das mir auch total frei, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Befreiend vorstelle, wenn du quasi deine Stimmen in deinem Kopf miteinander im Comic sprechen lässt. Also weil wir jagen ja vieles, was wir sagen, auch immer noch durch einen Filter. Wer ist mir gegenüber? Wie akzeptiert es gerade, was ich sage? Wie fühle ich mich auch vor mir selber, wenn ich jetzt wirklich, was ich denke, in Worte fasse? Ist das wirklich auch vor mir selber? Ist mir das selber vor mir unangenehm? Aber in dem Comic kannst du einfach dieser Stimme oder kannst du deine Stimme einem Charakter geben oder einen Charakter drum entwickeln. Und dann kannst du gleichzeitig vielleicht auch ein anderes Gewissen, das du noch hast, darauf reagieren lassen im Sinne eines anderen Charakters. Und ich finde, ich stelle mir das super befreiend vor.
Das ist auch. Also ich hab den tollsten Job der Welt.
Ja.
Wenn ich denn nicht in der Klemme bin wie gerade, ist das super.
Ja.
Und ich höre natürlich auch gerne, dass diese Comics so viel bewirkt haben und vielleicht auch noch tun. Weil ich ja nie aufklären wollte. Das ist so ein Nebeneffekt. Ich will einfach nur lustige Geschichten erzählen, die eben in der schwulen Szene spielen.
Aber ich glaube, diese Authentizität, die ist dann auch oft so ein bisschen das Geheimnis von Erfolg oder kann es sein. Weil die Leute nicht das Gefühl haben, dass du verbissen irgendwas versuchst oder sie in irgendeine Richtung zu drücken, sondern du machst, was dir gefällt. Das ist für dich ist ein sehr persönliches Verarbeitungsmedium. Und die Leute können damit anfangen, was sie anfangen wollen. Das ist ja eine sehr sympathische Sache.
So ist es.
Ja, Ralf, wir sind am Ende.
Echt?
Ja, es geht schnell.
Wir haben
noch
nicht richtig über Sex gesprochen.
Wir haben immer noch nicht richtig über Sex gesprochen. Ja, das ist, du bist zu interessant. Ich will ja auch ein bisschen.
Dann komme ich nochmal und wir reden nur über Sex.
Sehr gerne.
Wir lassen die Comics mal außen vor und wir philosophieren über Nasenanal.
Sehr, sehr gerne. Dann werde ich jede Frage, wird irgendwas mit Sex zu tun haben.
Ich freue mich schon sehr.
Ist mich auch. Ja, gibt es dein, hast du einen Instagram? Gibt es irgendwas, was du den Leuten noch sagen möchtest, was sie von dir wissen sollten?
Also.
Die Stunde geht wieder von vorne los. Nein, also du bist gerade am Buch dran. Das kommt
ich bin
dann
am Buch dran. Es ist gerade etwas still um mich. Ja. Das ist nun mal so, weil wenn ich eben nicht alles, was ich zeichne, sofort poste, dann ist es halt eine Weile still um mich.
Ja.
Das ist, macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil präsent zu sein ist heutzutage schon recht wichtig. Mhm. Ne, so. Und ich lebe von dem Buchverkauf. Das ist eben was.
Ja.
Aber wer Lust hat, mal diese kurzen Konrad und Paul Comics, die ich da gemacht habe über die Jahre, es gibt ja inzwischen 3 von und das letzte ist, das heißt Harter Psychiater und ist jetzt im Frühling erschienen.
Ja.
Und ich glaube, dass ich da, also sage ich jetzt mal selber, dass ich da so, ich war da so im Flow, das hat so Spaß gemacht zu zeichnen. Ich gucke da selber jetzt, wo ich in der Krise stecke, gucke ich in diese Comics rein und denke, wow, echt, das hast du gemacht in der kurzen Zeit, hast du so alles mit Farbe und alles. Ja. Ich möchte da gern wieder hin, aber so lange müssen die Leute halt ältere Comics lesen und da lade ich sie gerne zu ein. Lest Comics, Leute.
Nice. Schön. Schönes Schlusswort. Und den sexy Stuff gibt es dann nochmal nächstes Mal mehr. Aber ein bisschen über Sex haben wir geredet. Ein bisschen.
Ein ganz klein bisschen, ja.
Ich danke dir ganz sehr, dass du da warst, Ralf. Es hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut und freut mich immer noch. Ich danke euch fürs Zuhören und lasst uns wissen, wie ihr die Folge fandet. War ja auch mal wieder was anderes. Jede Folge ist so neu. Weil jeder Mensch so individuell neu ist. Das ist wirklich immer toll für mich, die Menschen hier kennenzulernen. Ja, ihr Lieben, danke nochmal. Danke, Ralf.
Und danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.